NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
30. Dezember 1819. Der Geburtstag des Dichters Theodor Fontane.
Was soll aus dem Jungen bloß werden?
Das ist ein weites Feld.
Ein weites Feld in der Mark Brandenburg, bevölkert mit teils komischen,
so komisch,
teils tragischen,
arme Effi, du,
mitunter auch heroischen Gestalten.
John Maynard. Wer ist John Maynard?
Mitten auf diesem Feld aber wächst Deutschlands berühmtester Birnbaum.
Und kam die goldene Herbsteszeit und die Birnen leuchteten weit und breit.
Aber all das nimmt schon viel zu viel vorweg.
Ein zu weites Feld.
Wer von vorne beginnt, der fragt zunächst einmal nach der Herkunft. Und die Wurzeln der Fontanes liegen in Frankreich.
Mein Vater war ein großer, stattlicher Gascogner von Bonhomie, dabei Fantast und Humorist, Plauderer und Geschichtenerzähler.
Von Beruf Apotheker mit Hang zu Spiel und Vergnügen. Eine Apotheke nach der nächsten wird er veräußern, sich und die Familie dabei immer weiter runterbringen.
Ein Leben lang in der Welt umherzukutschieren, immer auf der Suche nach einer Apotheke, ohne diese je finden zu können, wäre wohl eigentlich sein Ideal gewesen.
Und die Mama?
War ein Kind der südlichen Cevennen von so großer Leidenschaftlichkeit, dass mein Vater halb ernst, halb scherzhaft von ihr zu sagen liebte, wäre sie im Lande geblieben, so tobten die Cevennenkriege noch.
Die Mutter ist den Larifari-Lebensstil des Vaters gründlich leid. Es kriselt in der Ehe. Was aber sollte aus diesem Jungen werden, der heute vor 190 Jahren geboren wurde? Im preußischen Neuruppin.
Das einzige Unregelmäßige, was es in Ruppin gab, waren die unregelmäßigen Verber.
Getauft wird er auf den Namen Heinrich Theodor Fontane oder Henri Theodor.
Fontane, genauer gesagt Fontane. So wurde er auch häufig noch genannt, ja, nicht Fontaine, nein, Fontane.
Die französische Herkunft. Mit wem aber sprechen wir über Fontane?
Mein Name ist Hubertus Fischer, Professor Doktor, das reicht. Nicht? Und bei uns gibt es keinen Präsidenten, bei uns gibt es einen, und eben bescheiden wie bei Fontane, einen Vorsitzenden der Fontane-Gesellschaft.
Nichts aber deutet in den ersten Jahrzehnten dieses Lebens darauf hin, dass es einmal eine Fontane-Gesellschaft geben würde, dass dieser Junge einmal zu Deutschlands wichtigsten Schriftstellern zählen wird.
Natürlich gibt es immer wieder Versuche, frühe Anlagen zu sehen.
Ein frühes Gedicht.
Lieber Vater, du bist kein Kater. Du bist ein Mann, der nichts Fettes vertragen kann.
Das lässt noch nicht viel hoffen. In der Schule ist er mäßig. Ohne Abitur kommt er auf die Gewerbeschule nach Berlin. Unterkunft bei Onkel August. Schöne Wohnung.
In vielen Freistunden, die mein Onkel sich gönnte.
Der Onkel hat eigentlich einen Laden zu führen, den er aber vernachlässigt.
In vielen Freistunden saß er Tag aus, Tag ein am Klavier und sang seine Figaro-Arien zum 100. Mal. Dann und wann eine Kusshand werfend oder sich unterbrechend, um einen reizenden Pudel, der natürlich auch Figaro hieß, durch den gekrümmten Arm springen zu lassen. Ich hockte auf einem kleinen Stuhl zwischen Ofen und Sofa und glaubte an die beste der Welten.
Die bald zusammenbricht. Onkel August geht das Geld aus. Umzug in eine Mietskaserne. Der 16-jährige Fontane lebt fortan Tür an Tür mit einer Prostituierten und einem verarmten polnischen Edelmann. In diesem Milieu lernt er ein junges Mädchen kennen, seine spätere Frau.
Emilie Fontane ist in vielerlei Hinsicht eine kongeniale Partnerin gewesen.
Bis er sie aber heiratet, vergehen noch viele Jahre. In diesen Jahren macht Fontane eine Ausbildung zum Apotheker.
Der Apotheker, das war ein höchst reputierlicher Beruf.
Den Fontane aber nicht besonders liebt. Stattdessen denkt er darüber nach, das Abitur nachzuholen.
Irgendwas zu studieren.
Aber er lässt es.
Ich spekuliere jetzt auf eine Anstellung bei der Eisenbahn.
Woraus auch nichts wird. Er macht seinen Militärdienst. Er verreist. Nach England.
London hat einen unvertilgbaren Eindruck auf mich gemacht. Es ist das Modell oder die Quintessenz einer ganzen Welt.
Denn er erlebte ja die Metropole des modernen Kapitalismus mit allen Vorzügen und allen Nachteilen. Und ich glaube, diese Erfahrung hat ihn lebenslang geprägt.
Was aber soll aus ihm werden? Schriftsteller? Er schickt, ungefragt, einige Proben an einen Verlag und bekommt sie ungelesen zurück.
Mit mir also war es nichts im Literatentum.
Er leidet.
Das Bewusstsein, dass alles eitel, wohl gar schal und abgeschmackt sei, gewann mehr und mehr Leben in mir.
Schwere Depressionen, sie werden immer wieder kommen. Dann ein Hoffnungsschimmer. Er erhält Zutritt zu einem literarischen Sonntagsverein.
Tunnel über der Spree
nennt sich diese Gesellschaft, vor der er fortan seine Verse vorträgt.
Es naht der Korsar, er weckt das Meer. Er segelt mit vollen Segeln daher. Seine Stimme ist Donner, Nacht ist sein Haar. So naht der Sturm, der schwarze Korsar.
Zeitungen beginnen, diese Gedichte zu drucken. Es sind mäßige Erfolge, schlecht bezahlt. Und doch ist der Tunnel sein Sprungbrett. Denn hier kann er wichtige Kontakte knüpfen.
Es gibt sehr viele Leute aus den modernen Berufen, also dem Zeitungswesen.
Aber auch eine ganze Reihe erzkonservativer Zeitgenossen, solche wie Kammergerichtsherr von Merkel. Der Spruch
»Gegen Demokraten helfen nur Soldaten«
soll auf seinem Mist gewachsen sein. Trotzdem wurde Merkel zu einem Freund und Förderer. Was verwundert, denn Fontane entdeckt für sich die Revolution.
Es gibt von ihm auch einige sehr radikale Artikel aus der 48er-Revolution, wo Fontane durchaus zu erkennen gibt, dass dieses Preußen keine Zukunft hat.
Preußen war eine Lüge. Mögen Tausende sich erheben und Preußen eine Wahrheit und mich einen Lügner nennen. Ich antworte ihnen, das jetzige Preußen hat keine Geschichte.
Nach dem Scheitern der 48er-Revolution erhält Fontane, dank seines konservativen Freundes, ein Angebot. Er soll in den preußischen Staatsdienst, und zwar ins literarische Kabinett. Das klingt harmlos, doch die Aufgabe dieser preußischen Dienststelle ist die Überwachung und Beeinflussung der lokalen Presse. Dazu müsste Fontane politisch die Seiten wechseln. Andererseits, er braucht das Geld. Seit Jahren ist er mit Emilie verlobt, ohne regelmäßiges Einkommen, keine Hochzeit.
Ein Mädchen verlobt sich doch nicht, um eine altjüngferliche Braut zu werden.
Ja, und dann sind da noch diese beiden Zwischenfälle.
Zum zweiten Male unglückseliger Vater eines illegitimen Sprösslings.
Von wem, ob von einer oder zwei Frauen, ist unbekannt. Von seiner Verlobten, Emilie, sind die Kinder jedenfalls nicht.
Abgesehen von dem moralischen Katzenjammer, meine Kinder fressen mir die Haare vom Kopf, ehe die Welt weiß, dass ich überhaupt welche habe.
Und dann dieses Angebot der Festanstellung im literarischen Kabinett.
40 Reichstaler Monatslohn.
Er schlägt ein. Die Hochzeit kann gewagt werden. 49 Jahre. Bis zu seinem Tod wird die Ehe halten. Den neuen Job freilich schmeißt Fontane wieder.
Eilig strich ich noch 40 Reichstaler Diäten für Monat Dezember ein und verschwand aus den heiligen Hallen.
Es folgt eine lange Reihe unbeständiger Jobs. Er schreibt als freier Journalist
für die unterschiedlichsten Zeitungen, das heißt von rechts bis links,
gibt Englischunterricht.
Da musste einfach etwas her, was den Lebensunterhalt sicherte.
Um dann doch wieder ins ungeliebte literarische Kabinett zu gehen.
Man kann nun mal als anständiger Mensch nicht durchkommen.
Aber er schafft es, wiederum in preußischen Diensten erneut nach London reisen zu dürfen. Die schwangere Emilie lässt er zurück.
Mir wurde die Brust weit, als mein Cab über die schöne Waterloo-Brücke hinweg in das vollste Leben der Stadt hinabrollte. Ich vergaß für einen Augenblick alles andere. Frau, Kind, Not, Sorge. Der alte Zauber dieser London-Größe ward wieder lebendig und hatte mich.
Später wird er wieder nach England gehen, für mehrere Jahre, dann auch mit Frau und Kindern. Im preußischen Auftrag soll er Kontakte zu englischen Zeitungen pflegen, diese nach Möglichkeit im Sinne Preußens beeinflussen. Er kann dabei jedoch nur bescheidene Erfolge verbuchen. Fazit seines Vorgesetzten.
Fontane hat bei vielen sehr hoch zu schätzenden Eigenschaften nicht die Energie und die Beweglichkeit, dauernd auf einen Zweck hinzuarbeiten.
Wieder arbeitslos, Berlin. Er bewirbt sich bei der stockkonservativen Kreuzzeitung um eine Stelle als Redakteur. 10 Jahre hält er es dort aus. Dann kündigt er.
Du weißt, dass ich längst entschlossen war, in dieser Weise zu handeln,
schreibt er seiner Frau.
Es war eine tiefe Lebenskrise und eine tiefe Familienkrise. Das war die schwerste Krise, die es zwischen Emilie und Theodor gegeben hat.
Personen von solcher Ausrüstung wie die meine war. Kein Vermögen, kein Wissen, keine Stellung, keine starken Nerven, das Leben zu zwingen. Solche Menschen sind überhaupt keine richtigen Menschen. Und wenn sie mit ihrem Talent und ihrem eingewickelten 50-Pfennig-Stück ihres Weges ziehen wollen, so sollen sie sich wenigstens nicht verheiraten.
Doch die Ehe hält und Fontane wandert durch die Mark Brandenburg.
Das beinahe inselförmige Stück Land, um das die Havel ihr blaues Band zieht. Es ist der gesunde Kern, daraus Preußen erwuchs.
Aus diesem Stück Land will er Geschichten und Anekdoten sammeln.
Er ist gelaufen, aber eigentlich nur der Not gehorchend. Er war eben mitnichten ein Wandervogel.
Er will ja auch keinen Wanderführer schreiben.
Detailschilderung behufs besserer Erkenntnis und größerer Liebgewinnung historischer Personen, Belebung des Lokalen und schließlich Charakterisierung märkischer Landschaft und Natur.
Es soll sein Lebensprojekt werden. Noch aber schreibt er mal als Theaterkritiker, mal als Kriegsbuchautor. Dann geschieht ein Wunder. Er bekommt eine Festanstellung in Berlin, ein dickes Ding. Erster Sekretär der Akademie der Künste.
Es waren einige Freunde aus dem Tunnel auch als Akademiemitglieder beteiligt daran, dass er überhaupt diesen damals durchaus sehr attraktiven Job bekam.
Einer dieser Freunde besucht ihn während der Arbeit.
Ich fand ihn ratlos vor einem mächtigen Stoß von Aktenbündeln. Er stand sinnend vor einem langen Tisch, auf dessen Holzplatte er mit weißer Kreide Kreise und Nummern gezeichnet hatte, in die er die Aktenstücke bald hinein, bald wieder hinauslegte, anscheinend, um sie nach irgendeinem System zu ordnen.
Er hatte sich völlig überschätzt.
Die Stellung hätte ihm viel Geld, gesellschaftliche Anerkennung, ein Auskommen bis ins hohe Alter gebracht. Was aber tut er?
Mir ist die Freiheit Nachtigall, den anderen Leuten das Gehalt.
Er kündigt, nach nur 3 Monaten. Er ist jetzt 57, verheiratet, Vater mehrerer Kinder, ja und mittellos. Was soll aus diesem Mann noch werden?
Ein Apotheker, der anstatt von einer Apotheke von der Dichtkunst leben will, ist so ziemlich das Tollste, was es gibt.
Das aber ist sein Plan. Hätte ihn an diesem Tag seine Emilie mit dem Nudelholz erschlagen, wofür wohl jeder Verständnis gehabt hätte, niemand würde heute Theodor Fontane kennen.
Wenn man sich genauer seine Biografie anschaut, ist man geradezu erstaunt, wie ein Autor erst in den letzten Jahren dann zum Romanautor wird.
In den verbleibenden 22 Jahren wird er sein Feld bestellen.
Ein weites Feld.
Vor dem Sturm.
Ellenklipp. Graf Petöfi.
Unterm Birnbaum.
Cecil.
Irrungen. 14 Romane wird er schreiben.
Jenny Treibel.
Effi Briest.
Die Poggenpoet.
Der Stechlin.
Er wird sich als brillanter Erzähler erweisen.
Ich behandle das Kleine mit derselben Liebe wie das Große.
Auch die meisten seiner berühmten Balladen.
John Maynard. Wer ist John Maynard?
Tanz, Tanz, ist das Gebilde von Menschenhand.
Alles Früchte dieses Lebensherbstes, so auch Deutschlands bekanntester Birnbaum.
Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland, ein Birnbaum in seinem Garten stand.
Den kennt jeder.
Den kennt jeder und wer ihn nicht kennt, wird ihn spätestens in der Schule kennenlernen.
So spendet Segen noch immer die Hand des von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland.
Bis zum Schluss hat er geschrieben, obwohl das immer schwerer wurde.
Husten, Asthma und was das Schlimmste war, eine totale Nervenpleite.
Er soll in eine Nervenheilanstalt. Er schreibt zu Hause weiter. Seine Therapie gegen schwerste Depressionen.
Pardon, die Feder fiel mir aus der Hand.
Er wurde 78 Jahre alt.
Im Zeitzeichen erinnerte Marco Rösseler an Theodor Fontane, der am 30. Dezember 1819 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte. Zeitzeichen morgen über die Jahreswende zum Jahr 2000.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.